Liebe Schwestern und Brüder hier in St. Antonius zu Künzell, besonders liebe Kinder und liebe Jugendliche, euch muss ich gleich bekennen, dass ich keine Kinderpredigt oder Jugendgemäße vorbereitet habe, weil ich immer wieder den Eindruck habe, dass die Erwachsenen das, was ich ihnen jetzt sage, viel nötiger haben als ihr. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesagt, vielleicht ergibt es sich ja mal in räumlicher Nähe, wenn ich an einem Sonntag nun überhaupt keinen Dienst habe, im Dom oder sonst wo, in dem ganzen Bistum, dass ich dann mal vielleicht auch eine Kinderkatechese hier übernehme. Ich meine, das wollen wir jetzt nicht festmachen, Herr Pfarrer, irgendwann machen wir das aber mal. Das ist aber versprochen, das zweite Mal im Oktober 2009, als wir 40 Jahre hier gefeiert haben und heute nochmal. Das dritte Versprechen wird dann umgesetzt. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben an Christus, wenn auch in unserer Kirche derzeit so vieles im Wandel ist, dass uns manchmal Hören und Sehen vergehen und wenn manche auch tiefgreifende Veränderung noch bevorsteht, mitten in dieser Phase des Umbruchs und des Strukturwandelns tut es sehr Not, sich auf die Fundamente zu besinnen und sich immer wieder zu fragen, was wir viel zu wenig tun. Was ist der tragende Grund? Was ist wesentlich? Was ist auch veränderbar? Was sind die Variablen? Und was ist die unaufgehbare Konstante, die durchgetragen werden muss? Andernfalls würden wir uns als Kirche, als katholische Kirche aufgeben. Mir persönlich ist bei dieser Zeit der großen Umwälzungen und angesichts dieser Fragen nach dem durchtragenden Wesentlichen eine große Hilfe, nach den Wurzeln zu fragen. Nach den Wurzeln, die auf die Anfänge hinweisen. Die Anfänge der persönlichen Glaubensgeschichte, so wie bei uns alles begonnen hat und wovon es geprägt ist, aber auch die Anfänge unserer großen Glaubensgeschichte in unserem Land. Wie könnte ich Bischof von Fulda sein, ohne mich im Gebet und in Gedanken immer wieder neu mit dem heiligen Bonifatius zu unterhalten, zu besprechen, aber auch zu fragen, und das tue ich oft, indem ich ganz still in der Krypta vor seinem Grab sitze, was hättest du jetzt getan? Welche Antwort würdest du jetzt auf diese Herausforderungen, die auf mich zukommen, geben? Und es ist auch klar, dass ich heute Morgen ein wenig mit Ihnen das bedenken will. In diesem Bonifatius-Festmonat, angesichts des großen Festes mit vielen tausend Menschen am letzten Sonntag und angesichts auch zweier großer Wallfahrten heute um 8 und um 9.30 Uhr im Dom, wo weit über 1.000 Menschen zusammenkommen von weit her, um die Nähe zu diesem Glaubensvater neu zu suchen und zu finden. Also, angesichts seines Lebenszeugnisses möchte ich meine Sendung auch als Bischof für die Kirche von Fulda verstehen. Einzelne Aspekte dieser Sendung möchte ich Ihnen heute Morgen vorlegen, weil ich glaube, dass sie zeitlos sind und dass sie uns helfen, auch in dieser Zeit der Unruhe und des Umbruchs. Zunächst und erstens, als junger Mann im benediktinischen Geist in Südwestengland in der Nähe des heutigen Plymouth in Exeter erzogen, begeistert sich Bonifatius für die Botschaft des Evangeliums. Diese Botschaft durchdringt ihn bis in die letzte Faser seines Wesens. Nachdem er zunächst in verschiedenen Klöstern seines Heimatlandes England segensreich gewirkt hat, fühlt er sich auf Wunsch des Papstes Gregors II. Gedrängt, in den sächsischen und friesischen Missionsgebieten den Glauben zu verkünden. Und dann kommt er rüber aufs Festland und beginnt seine große Missionstätigkeit. Und die endet bei einer letzten Missionierung mit seinem Tod. Dazwischen ist immer wieder missionarischer Aufbruch. Er hat sich niemals hingesetzt. Er ist nie sesshaft geworden. Und ich frage mich, angesichts dieses Beispiels, wäre es nicht an der Zeit, diesen missionarischen Geist endlich wieder neu zu entdecken? Dass wir nicht immer wieder nur darüber sprechen, über Neuevangelisierung, auch hier in Fulda. Fulda hat es dringend nötig. Sondern indem wir das auch tun, was er uns als Beispiel gezeigt hat. Offensiv hinausgehen, nicht uns in die sakrale Nische unserer eigenen Tradition zurückziehen und den allgemeinen Niedergang in Gesellschaft und Kirche beklagen, sondern selbstbewusst in die Öffentlichkeit gehen, bereit, wie es im ersten Petrusbrief heißt, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach dem tiefen Grund meiner eigenen Hoffnung fragt, der mich fragt, warum bist du so, wie du bist? Was bewegt dich, sodass ich dann Auskunft geben müsste über Halt und Stütze meines Lebens? Den eigenen Kindern oder den Menschen an der Arbeitsstelle? Ich möchte mir gerne zu eigen machen, was der Erfurter Bischof vor Jahren, und zwar datiert beim Bonifatius-Jubiläum 2004, für die deutschen Bischöfe geschrieben hat. Ich habe die Vision einer Kirche in Deutschland, die sich darauf einstellt, endlich wieder neue Christen willkommen zu heißen. Und dann geht es weiter. Wer das nicht mehr tun möchte, ist bereits als Gemeinde lebendig tot. Ein zweiter Punkt. Bei allem missionarischen Eifer ist Bonifatius allerdings kein Heißsporn, der mit dem Kopf durch die Wand will. Seiner Glaubensverkündigung liegt vielmehr ein ganz deutlicher Plan zugrunde. Man würde heute von Pastoralplan, von Strategie oder Konzept sprechen. Und zwar ist es ein Plan, der sich aus seiner benediktinischen Geistlichkeit Spiritualität ergibt. Bonifatius lässt es sich dabei bewenden, hier und da zu predigen und die Menschen zu taufen und sie dann sich verabschieden. Nein, er gründet vielmehr Stützpunkte. Hier in Fulda 744 und vorher schon in Amöneburg 721 und in Fritzlar 724. Er gründet kleine Stützpunkte, geistliche Punkte, kleine Zellen, Mönchszellen, Orte, wohin die Menschen gehen konnten, um dann einzutrainieren, was Christentum bedeutet. Und man konnte ihnen dort zeigen, wie Glaube geht. In einer großen Zeit des Umbruchs im 8. Jahrhundert schafft Bonifatius damit Inseln der Stabilität. Ich bin dankbar, dass wir solcher Art Inseln auch in unserem eigenen Bistum haben. Immer noch in den Klöstern, in unserer Benediktinerinnenabtei St. Maria. Auch nicht weit von hier im Haus in Dietershausen, wo die Schönstadtschwestern bewundernswerte Arbeit leisten. Oder im Norden unseres Bistums, wo 12 junge Frauen nach dem Geist des heiligen Bruno des Kartäusers in der Nähe von Eschwege ein Kloster begründet haben, in Stille und Meditation, und doch kommen Menschen dahin, weil sie dort bei diesen Frauen den rechten Geist finden. Man könnte den Pastoralplan des heiligen Bonifatius damals mit den drei Zs beschreiben. Zeugen, Zellen und Zeichen. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder neu in unserem Bistum Fulda Menschen finden, die sich so von Gott ansprechen lassen. dass sie bereit sind, Zeuginnen und Zeugen zu sein, dass sie sich immer wieder speisen lassen geistlich in den Zellen, die angeboten werden, und dass sie Zeichen des Glaubens setzen in einer Umwelt, die zunehmend ungläubig wird. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ein drittes. Mir fällt an Bonifatius vor allem seine Standfestigkeit und seine Furchtlosigkeit auf. Darum ist er mir besonders nahe, und ich finde die Art und Weise, wie er konsequent war, faszinierend. Ein Mann, der mit seiner Botschaft identisch ist, der lebte, was er glaubte, und glaubte, was er lebte. So kann er auch Widersprüche damals ertragen. So sehr es ihm um die Gewinnung der Menschen für Christus geht, biedert er sich nicht an. Schließt keine faulen Kompromisse, niemals. Wo es um die Substanz der Botschaft des Evangeliums geht, ist er klar und unnachgiebig. Da muss die Donaueiche bei Fritzlar gefällt werden, um unmissverständlich deutlich zu machen, es gibt keine anderen Götter, auch keine Götter, die sie mit Bäumen verbinden. Und für diesen Glauben war er letztlich bereit, am Ende sein Leben zu geben. Eine Entscheidung für Gott und gegen die vielen Götzen unserer Zeit ist auch heute noch eine Entscheidung gegen den Mainstream, wie wir sagen in Neudeutsch, gegen den Trend der Zeit. Es ist sicherlich nicht leicht, in Freundes- oder Kollegenkreis im Abseits zu stehen, weil man an die eigene Glaubenspraxis denkt und an ihr festhält, weil man christlichen Werten eine höhere Wertigkeit gibt als all das, was eine moderne Zeit vorgibt, weil man bei den eigenen Überzeugungen bleibt. Mir persönlich macht der zunehmend schlimme Pragmatismus und Populismus Sorge, mit dem in dieser Gesellschaft, in Medien, Wissenschaft, besonders in Politik, das menschliche Leben an seinem Anfang und an seinem schutzlosen, altgewordenen, kranken, behinderten Ende zur Disposition gestellt wird, in Frage gestellt wird. Angefangen von der Frage des Skandals der Abtreibungen bis hin zu aktiver Sterbehilfe. Mittendrin all die ethischen Fragen, die sich um die Manipulation unseres Lebens vollziehen, ohne dass wir das großartig merken und ohne dass die meisten überhaupt Stellung beziehen. Dieser Populismus wird uns noch einmal bitter aufstoßen. Wir müssen uns kundig machen. Wir müssen konsequent sein, wie auf einer anderen Ebene Bonifatius damals konsequent gelebt hat. Ich möchte allen Christinnen und Christen danken, die bei ihrer Überzeugung bleiben, die für das Leben, für die Kultur des Lebens gegen eine bösartige Kultur des Todes kämpfen, die Rückgrat zeigen und die zur Glaubensüberzeugung des Evangeliums des Lebens stehen. Ein viertes und letztes, liebe Schwestern und Brüder. Das Martyrium des heiligen Bonifatius, als er noch einmal aufbrach, schon alt, krank, seine Knochen taten es nicht mehr, dauernde Schmerzen, im Jahre 754 nach Friesland, weil damals da oben an der Nordseeküste sich die Friesen dem Evangelium auf Dauer versagten. Als er noch einmal aufbrach, schon schwach geworden, diese furchtbare Missionsreise als Herausforderung anzunehmen, da passierte es, dass er getötet wurde. Diese Konsequenz und dieser Tod berühren mich ganz besonders. weil es ein Bild gibt, das Sie vielleicht kennen. Im Augenblick, da ein Mörder ihm mit dem Schwert den Kopf abschlagen will, hält er die Bibel über den Kopf wie ein Schutz. Mir steht dabei meine eigene Bischofsweihe im Paderborner Dom vor 16 Jahren vor Augen. Im entscheidenden Moment der Weihehandlung wird mir da die Bibel über den Kopf gehalten, um anzudeuten, von jetzt an sollst du im Haus des Wortes auf Dauer wohnen. All dein Denken und Fühlen, dein Beten und Tun sollen vom Wort Gottes inspiriert sein. Nur an ihm sollst du Beispiel und Maßstab nehmen. Und wenn es auch dann in Zukunft einmal Widerstreit gibt, wenn die Welt uns nicht versteht, beim Wort der Heiligen Schrift sollst du immer wieder Heimat und Zuflucht finden. Du sollst unter es flüchten wie unter ein warmes Dach. Der Dienst der Verkündigung, der Dienst am Wort Gottes ist gleichsam das Vornehmste, was wir einander schenken können. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie einladen, sich immer wieder mit mir zusammen unter dieses Wort zu stellen. Es gibt keinen Gottesdienst, in dem nicht aus der Schrift vorgelesen wird. Ich bitte Sie, lassen Sie sich gefallen, dass wir uns gegenseitig immer wieder an das Evangelium erinnern, dass wir es persönlich leben und dass wir gemeinsam in einer Gemeinde darüber sprechen, dass wir durch das Gespräch über das lebensspendende Wort lebendig bleiben. Das ist die Vorbedingung einer jedweden strukturellen Reform und das ist das Wichtige. Und danach kommt erst nichts und dann irgendwann auch das Gemeinden kooperieren oder vielleicht sogar fusionieren müssen. Das ist das Entscheidende. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich danke Ihnen angesichts der 100 Jahre, dass hier in Künzell das immer wieder versucht wurde. Danke Ihnen und Ihren Familien, dass Sie zeigen, dass das Leben der Kirche, das Leben des Glaubens im Leben Ihrer Familie noch eine Rolle spielt. Bitte bleiben Sie auch angesichts dieser tiefgreifenden Änderungen im gesellschaftlichen Bereich und angesichts der Umbrüche in unserer Kirche, die gestaltet werden müssen, Christus treu. Christus und seiner Kirche treu. Bitte geben Sie die Erfahrung, dass der Glaube, den der heilige Bonifatius im 8. Jahrhundert hier unter uns implantiert hat, Halt und Stütze ist. Bitte geben Sie diese Erfahrung, dass er Halt und Stütze ist, an Ihre Kinder weiter. Wo sollen die das denn herbekommen, wenn nicht von Ihnen? Sie sind die ersten Katechetinnen und Katecheten. Sie sind das Entscheidende, lange bevor eine Kindergärtnerin oder eine Lehrerin oder ein Priester mit ihren Kindern in Kontakt kommen. Das müssen Sie ihnen in Ihrer Familie geben, durch gläubige Konsequenz. Dadurch, dass Sie über den Glauben sprechen und ihn noch mehr regelmäßig tun, im Gebet zu Hause und im gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes am Sonntag, der Ihnen neu eine Kraftquelle sein muss. Ich bitte Sie inständig, auch unter dem Eindruck einer Kirche, die sehr viele Krisensymptome hat, tun Sie das. Und seien Sie in unserer Kirche froh. Kirche war niemals eine heile Gemeinschaft über 2000 Jahre. Weiß Gott nicht, weil zu ihr gehören viele wunderbare Menschen und viele entsetzliche Sünder. Aber sie ist eine von Christus gewollte Heilsgemeinschaft. Und machen Sie sich das bitte immer wieder selbst klar, damit Sie das Ihren Kindern weitergeben. Keine heile Gemeinschaft, sondern eine notwendige Heilsgemeinschaft. Das wünsche ich Ihnen heute Morgen angesichts 100 Jahre St. Antonius Künzel als erstes, dass Sie das miteinander und sich gegenseitig stützend helfen. Ich habe noch einen zweiten Wunsch. Öffnen wir unsere Augen dem göttlichen Licht. So ruft im Prolog seiner Regel der heilige Benedikt es seinen Mönchen zu. Diese Öffnung gelingt seit 100 Jahren in dieser Gemeinde, seit gut 40 Jahren in dieser Kirche und in den Vorgängerbauten den Menschen hier sehr gut. Viele Menschen haben über 3 Generationen ihr Leben von Gott her zu deuten versucht hier. Sie haben sich hier versammelt, immer wieder sich hier als Gemeinde aufbauen lassen. Sie haben ihre Freuden, ihre Hoffnungen, ihre Tränen, ihre Sorgen und ihre Angst hier in diesem Raum und in den Vorgängerräumen abgegeben. Dadurch wurden und werden Kirchenräume geheiligt. Hier sind Menschen eingezogen, Sie wissen es aus Ihren eigenen Familien, mit strahlenden Gesichtern und lachend, wenn etwas Schönes gefeiert wurde, wenn Menschen einander auf Dauer hin durch ihr Ja versprochen haben, ich bleibe bei dir, komme, was da wolle, wenn Hochzeiten waren, Erstkommunionen, Firmungen, Jubiläen. Und hier sind Menschen aber auch auf den Klang der Glocken eingezogen mit Tränen in den Augen. Wenn es darauf ankam, von einem lieben Menschen für immer sich auf dieser Erde zu verabschieden. Und hier sind Menschen gewesen, die da nicht mehr ein noch aus wussten und nicht wussten, wie es weitergehen sollte. All das haben sie hier miteinander in dieser Gemeinde und in diesem Raum erlebt. Öffnen wir unsere Augen dem göttlichen Licht. Das, was wir hier feiern, ist immer ein Fenster der Öffnung nach oben, dass wir in dieser Welt der Zwielichtigkeiten und der Schatten etwas von diesem wunderbaren himmlischen Licht bekommen, um die nächsten notwendigen Schritte zu gehen. Das wünsche ich Ihnen heute. Das ist mein zweiter Wunsch. Gehen Sie diese nächsten notwendigen Schritte, gestärkt durch das Licht von oben, gestärkt durch die heilige Liturgie. Und mit diesem Wunsch verbinde ich meine herzlichen Glück- und Segenswünsche für Ihren Weg in Ihre Zukunft. Amen.